Herzlich willkommen zu Menschen im Porträt. Ein Leben wie ein Film. Besser kann man meinen heutigen Gast gar nicht vorstellen. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit Otto Retzer, Schauspieler und Produzent.
Herzlich willkommen. Freue mich, dass ich da bin. Genau noch dazu beschlossen, was ihr alles schafft, das ist ja einmal.
Heute kennt Sie jeder Österreicher aus Film und Fernsehen. Was war davor? Wie war die Kindheit von Otto Retzer?
Ja, ich habe eigentlich eine arme, aber wunderschöne Kindheit gehabt. Also ich bin ja aus einem ganz kleinen Ort in Kärnten. Das ist, der Ort heißt Lölling, ist in der Zwischenzeit sehr bekannt geworden. Wir waren wirklich eine arme Familie. Wir haben so 10 Parteien in einem Haus gewohnt, mit einer Toilette am Gang. Was im Sommer gar nicht so schlimm war, aber im Winter fürchterlich war. Also wir haben kein Geld gehabt, aber dafür vis-à-vis eine große Wiesen, wo wir Fußball spielen haben können. Ja, wir haben uns nie Sorgen machen, dass irgendein Kind von einem Auto überfahren wird, weil es gab nur ein Auto bei uns im Ort, das war vom Kaufhaus. Und der ist genau, wenn er bei uns da vorbeigefahren ist, so langsam gefahren, dass er nichts passieren konnte. Und mehr haben wir nicht gehabt. Wir sind in der Früh, wie wir noch klein waren, hat uns die Mutter rausgeschickt. Und wenn wir hungrig waren, sind wir wieder reingegangen. Und am Abend, wenn es fies geworden ist, sind wir auch wieder reingegangen. Und wir haben den ganzen Tag Reiber und Gendarm gespielt. Und das war perfekt. Wenn du so in so einen Ort aufwächst, dann brauchst du auch nichts. Du brauchst kein Fahrrad oder kein Roller. Wir haben uns selber einen Roller gebastelt und es ist also eine wunderschöne Kindheit, ohne Geld, ohne Tablett, ohne irgendein Telefon. Das einzige Telefon, das es gab in der ganzen Gemeinde, war das Telefon meiner Mutter, weil die war die Postfreundin. Und das war das einzige Telefon von Lölling.
Gibt es sogar eine ganz spezielle Kindheitserinnerung, wo Sie sagen, das ist so ein magischer Moment gewesen?
Naja, natürlich gibt es ganz, ganz viele. Zum Beispiel eben das einzige Highlight bei uns im Ort war, der Erzherzog Max von Hohenberg hat da ein Schloss gehabt, also Schloss, so ein Jagdschloss. Und der hat im Sommer immer da seine Jagdzeit verbracht und hatte eben 7 Prinzen. Und dadurch, dass meine Mutter eine Kinderlähmung hat, hat mich die Herzogfamilie immer für einen Monat dann da eingeladen ins Schloss, wo ich mit dem Prinzen dann gespielt habe. Und das war natürlich eines meiner Highlights. Und ich kann mich genau erinnern, am 50. Geburtstag von Max von Hohenberg, das war der Sohn von Franz Ferdinand, der in Sarajevo erschossen worden ist, wie der seinen 50. Geburtstag gefeiert hat, war ein großes Fest und da haben alle Frauen vom Dorf haben da die Hühner gerupft für die Hühnersuppen. Und da habe ich zugeschaut und dann habe ich das gesehen und gleichzeitig war ich aber beim Fest dabei und da habe ich entschlossen, dass ich lieber bei denen sein möchte, die Hühner essen, als würde die sie rupfen. Und das war eines meiner Kindheitserinnerungen. Und interessanterweise, ich habe es irgendwie geschafft, mit der ganzen Familie Hohenberg bis zum Schluss, bis die Eltern gestorben sind und die Prinzen jetzt schon alle im hohen Alter sind, mit denen befreundet zu bleiben. Und das ist eben schön, wenn man sich so an so Dinge erinnern kann.
Gibt es eine Erinnerung an den ersten Kontakt als Kind mit dem Fernseher oder am Medium Film?
Naja, klar, es kam dann natürlich ein Fernseher nach Lölling ins Gasthaus. Und da wurde dann ferngesehen für einen Schilling Eintritt. Und das Programm, das die alle gesehen haben in Lölling, das war das einzige, wo alle hingerannt sind, war die Löbinger Bühne. Und interessanterweise ist ja dann viel später in meinem Leben die Löbinger Bühne sehr interessiert, also wichtig gemäßer für mein berufliches Weiterkommen, weil die Lisa-Form wurde ja gegründet von Paul Löbinger. Und heißt deswegen Lisa Film, weil die Frau von Paul Löbinger hat Lisa geheißen. Und so findet alles wieder im Leben seinen Leih. Und ich habe natürlich Paul Löbinger dann auch in vielen Filmen begleitet, wo er mitgespielt hat bei uns. Und habe natürlich immer von meinen ersten Kindheitserfahrungen mit der Löwinger Bühne erzählt. So ist eben alles im Leben, hat irgendwo einen Sinn und kommt immer irgendwie wieder zusammen.
Wie kam dann der erste Kontakt jetzt wirklich zum Film?
Naja,
der erste Auftrag, wie kam, wann und wann war das und wie war das?
Ja, ja, da kam natürlich viel dazwischen. Es kam dazwischen, bitte, dass ich dann eben mit noch nicht einmal 14 von meinen Eltern nach Klagenfurt gebracht wurde. An einem Sonntag ins Café Lerch und da ausgeladen wurde, weil ich da jetzt eine Kellnerlehre angefangen habe. Und wie meine, ich werde auch nie vergessen, wie meine Eltern da weggefahren sind mit dem Auto und mich in Klagenfurt zurückgelassen haben. Das war ein schrecklicher Augenblick, weil da war für mich aus Lödling kommend Klagenfurt New York. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Auf einmal war ich in der Stadt. Und ganz alleine und habe da ein Zimmer gehabt im dritten Stock ohne Wasser am Gang. Und da habe ich meine Lehre begonnen im Café Lerch, in dem berühmten Café Lerch, wo ganz berühmt am Samstag und Sonntag immer der Rubenthaler mit seiner Band aufgespielt hat und Udo Jürgens hat gesungen. Und da war ich Kellnerlehrerin. Und habe natürlich den Udo kennengelernt, aber nicht als Freund, sondern als der Groß, damals schon Anfang gefangen, der große Star, weil er da schon ein paar eigene Hits gehabt. Und da sah ich den schon so oft. Und wie gesagt, und dann ganz später war mir wieder ganz tief befreundet. Also da habe ich meine Kellnerlehre gemacht und wie die fertig war, ging meine große Reise los. Dass ich dann eben, ich bin dann nach Baden bei Wien ins Hotel Herzoghof und von dort weg wieder zurück am Wörthersee, habe dann beim Hotel Werzer gearbeitet, ging im Winter nach Kitzbühel ins Grand Hotel und so, eine typische Kellnerreise, immer im Winter unterwegs und im Sommer da am Wörthersee relativ viel unterwegs, also das heißt, ich bin immer weggefahren. Und habe von meiner Mutter das Geld gekriegt für den Zug zum Wegfahren und interessanterweise nach der Saison auch wieder angerufen, meine Mutter, dass sie mir wieder Geld schickt, dass ich wieder nach Hause komme, weil ich war ganz gut unterwegs, mir habe viel Party gemacht und ja, und dann kam eben dieser berühmte Tag, ich bin dann vom Parkhotel weg ins Hotel Seefels, aber nicht mehr als Kellner, sondern als Tischjockey. Und habe da aufgelegt. Und im Winter war ich Discjockey in Kitzbühel im Top-In. Und wie ich dann wieder zurückgekommen bin, das war 1970, hat es geheißen, also jetzt kommt die Lisa-Film und macht im Schloss Seefels einen Film, einen Sommerfilm. Nur das wurde immer wieder verschoben, weil das Drehbuch nicht fertig war. Und dann kamen die erst im Oktober, um einen Sommerfilm zu machen. Und die zwei Besitzer waren irgendwo in Amerika schon, der Direktor war am Adelberg auch zu einer großen Tagung und ich war der Einzige, der Schlüsselgewalt und da war im Schlosshotel und habe da immer zugeschaut und natürlich, wie es immer ist, kommen dann die Zufälle, dass es im Ende Oktober auf einmal fürchterlich geschneit hat und am Vortag Roy Black da am See mit vielen Kindern und Anita gesungen hat, schön ist es, auf der Welt zu sein. Aber sie wurden nicht ganz fertig mit dem Playback und in der Nacht hat es fürchterlich geschneit. Es war kein Blatt mehr auf den Bäumen. Alle waren ganz verzweifelt, weil sie dieses Playback nicht fertig machen konnten, weil keine Blätter mehr waren. Und der kleine Otto aus der Lölling hat eine Leiter genommen und ist hinuntergegangen und hat auf den ersten Reihen von dem Baum mit dieser Film die Blätter wieder hinaufgeklebt. Und jetzt konnten die auf einmal das Playback fertig drehen. Und der Carlos Spies, der Produzent, hat das gesehen und hat zu dem damaligen Regisseur Harald Reindl, das war ein ganz großer Regisseur, der hat viel gemacht, Karl May, die ganzen Winnetou-Filme und ja, Edgar Wallace-Filme, hat zu dem gesagt, du, auf den müssen wir aufpassen. Das ist ein Lausbub, der macht alles. Ja, genau sowas. Dann war ein bisschen Chaos da und der erste Aufnahmeleiter hat sich dann hingelegt, auf krank gemacht, der zweite wurde erster Aufnahmeleiter. Und auf einmal kamen die zu mir und haben gesagt, du wirst jetzt zweiter Aufnahmeleiter. Und jetzt ist das ein ganz großer Titel.
Der erste Auftrag war das gleich?
Ja, ja. Und das ist zwar ein schöner Titel, was sagst Aufnahmeleiter. Ich habe das dann nicht gewusst und nicht geschnallt, dass eigentlich bist du dann Kaffeeholer für alle. Du musst als erstes in der Früh da sein, gehst als letzter vom Set weg und musst alles organisieren, dass die Leute was zum Essen kriegen, einen Kaffee haben und hin und her. Also ein schwerer Job, aber das hat mir wahnsinnigen Spaß gemacht. Der Film wurde abgedreht und alle sind nach Hause gefahren und alles war wunderbar. Nur ich habe mich in eine Schauspielerin verliebt. In eine, die war früher ein ganz großer Star als Kind, hat mit Hans Moser gedreht und mit allen großen Schauspielern, Elke Aberle. Und die war in der Zwischenzeit Komikerin und hat da mitgespielt und in die habe ich mich verliebt. Und gut, Film war aus, alle sind nach Hause gefahren und ich bin nach München gefahren, um Elke Aberle zu besuchen, habe dann bei der über Winter gewohnt, also bis zum Winter gewohnt, ging dann wieder nach Kitzbühel als Tischjockey. Und im Mai hätte ich wieder zurück sollen zum Wörthersee, aber als Wasserski leer. Weil ich bin in der Zwischenzeit ganz gut Wasserski gefahren und bin schon als Kellner gefahren mit einem Tablett und so. Und sollte dann Wasserski leer werden. Und im April ruft mich die Elke Aberle ganz aufgeregt an und sagt, du, der Spieß hat angerufen. Du musst unbedingt wieder, die machen wieder einen Film und du musst unbedingt nach München kommen, der will dich engagieren. Na, gesagt, getan, ich fuhr nach München und der Spieß war, sagte, nein, nein, das ist nicht ein Film, wir machen 5 Filme im Stück und da musst du überall dabei sein. Na, ich habe gesagt, ja, ich muss, bin Wasserskilehrer. Na, also alles abgesagt, ein Freund, der ist Wasserskilehrer geworden und ich bin Aufnahmeleiter geworden und habe nicht Gage bekommen von, glaube 450 Mark damals in der Woche, das beim Film geht das immer in der Woche, aber pro Film kriege ich immer 50 Mark mehr. Und dann habe ich gedacht, na, das geht schon in die Höhe. Und dann bin ich da hängen geblieben beim Film, war Aufnahmeleiter und so ging das halt weiter. Und dann habe ich gedacht, dass so läuft das weiter und bin dann nach München gezogen zur Elke Aberle. Nur das war eben nicht so. Also nach 5 Filmen war wieder ein paar Monate Ruhestand. Und ja, und irgendwann immer wieder kam irgendwann ein Film. Aber eigentlich war es nicht so, wie ich es. Ich habe immer gedacht, das läuft jetzt so weiter. Da kommt ein Film nach dem anderen. Das ist eben nicht so beim Film. Ja. Und dann war das mit Elke Aberle auch wieder zu Ende nach 2 Jahren. Und dann war ich in München und habe dann eine kleine Wohnung gesucht. Und da war ich dann mit einer Matratze am Boden und einer Lampe und einem Radio. Da habe ich dann gelebt. Und Pommes frites habe ich gegessen und aus. Und dann kam aber Gott sei Dank wieder von der Lise für meinen Auftrag. Jetzt muss ich als erster Aufnahmeleiter nach Essen zu einem Film, der hat geheißen Bohr weiter, Kumpel. Weil in der Zwischenzeit wurden eben diese erotischen Lustspiele gemacht. Und da war ich dann erster Aufnahmeleiter. Das heißt, ich habe mehr Geld bekommen und jetzt ging es schon ein bisschen aufwärts. Ja, und so ist es dann halt, wie es halt so geht.
Wann war das erste Engagement jetzt wirklich auch vor der Kamera?
Ja, das kann man so gar nicht. Das war ja schon bei den ersten 5 Filmen. Wenn irgendeiner nicht gekommen ist, irgendein Barkwächter oder was hat es geheißen, so oder bist du der Barkwächter. Also ich habe immer das gespielt, für die niemand da war. Ich war jetzt ein super Komparse. Und ja, und dann ging es ja immer hin und her wieder zum Wörthersee. Und dann kamen natürlich immer größere Rollen. War ich dann der Halbstarke, der mit dem Fuchs, der dem Pfarrer gespielt hat, immer Schlägereien gehabt hat. Und dann wurden die Rollen immer größer und mein Einfluss wurde immer stärker. Aber ich, wie gesagt, ich war eigentlich nie gedacht, dass ich vor der Kamera Karriere mache. Mein Ding war, dass ich in der Filmproduktion Karriere mache, dass ich vielleicht einmal Produktionsleiter werde oder so. Vor der Kamera war nie die Rede.
Hat aber dann doch fasziniert oder war es immer nur so, ich muss halt machen jetzt?
Naja, es war, ich habe ganz gern so kleine Rollen gespielt, aber das war immer nur so. Also ich war eigentlich nie gedacht als Schauspieler, ich war eigentlich so Gesichtsvermieter. Ich habe, wenn irgendwer was gebraucht hat, habe ich das gespielt, mehr recht als schlecht, gern Uniformen angezogen, weil als Gendarm oder als Pfarrer kannst du relativ wenig falsch machen, weil die Uniform schon so viel hergibt. Ja, bis dann, und jetzt überspringen wir natürlich sehr viel, jetzt überspringen wir fast 15 Jahre, in denen natürlich ein Teil meiner Karriere, so im 76er Jahr und so weiter, wurde ja hauptsächlich geprägt von diesen erotischen Lustspielen, wo ich dann immer dabei war. Von Geht sich der Dirndl aus, bitte, bis zu Geht sich der Dirndl wieder an oder die kleine Süße mit dem frechen Po. Und da ging's wirklich viel Erotik, sowohl in Österreich oder in Deutschland, aber auch im Ausland. Wir waren dann sehr viel in Thailand und haben gedreht, Was macht die Maus im Badehaus oder Vanessa, also diese erotischen Filme, wo ich dann schon Produktionsleiter teilweise war, aber auch schon immer größere Rollen mitgespielt habe. Unter anderem, und ich brauche mich nicht genieren dafür, war ich auch in so gewissen Sketchrollen auch einmal bei diesen Filmen dabei. Ganz viel später hat man mir das immer vorgeworfen, dass ich Sexfilme gemacht hätte. Ich war nie in meinem Leben in einem Sexfilm dabei. Unsere erotischen Filme, das waren Kitschfilme, die man, wenn man das heute anschaut, lacht man drüber. Da waren halt ein paar Mädels oben ohne und haben sich ab und zu so Liebesszenen gemacht, wo sie so getan hätten, als wären sie, würden sie irgendwas machen, aber waren immer angezogen, waren verdeckt und so weiter. Und da war ich natürlich auch überall dabei. Diese Zeit war sehr schön, weil wir mit sehr vielen hübschen Frauen unterwegs waren und da eigentlich wirklich Party gefeiert haben. Und dann kamen wir schon nach Mauritius, wo wir gedreht haben, Insel der 1000 Freuden im Jahre 76, wo ich meine Frau kennengelernt habe, die da im Hotel, wo wir gewohnt haben, als Chefcroupier im Casino gearbeitet hat. Und ja, die habe ich dann eingeladen nach Deutschland. Ich habe damals in München schon gewohnt, wie man das so oft macht und sagt, ja, dann kommst du mich besuchen und hin und her und dann kommst du mir nach Deutschland auf Besuch. Und sie kam im Jahr 1976, kam und ist bis heute da geblieben. Sehen Sie, so geht das.
Wann kam dann die erste Regie, wo Sie Regie geführt haben?
Ja, dann kam eben eine Nummer. Ich war mit meinen Produzenten in Cannes bei einem Filmfestspielen und saßen da auf der Lügenterrasse im Cadlen Hotel, wo jeder erzählt, was er nächstes Jahr für Filme macht und da ganz große Pläne hat und dann zum Schluss keiner weiß, wer den Kaffee bezahlt. Und da kam die Bildzeitung, ein Verkäufer mit der Bildzeitung, und da stand am Titel oben Babystrich im Sperrbezirk, unsere neue Serie in der Bildzeitung. Und ich sah diese Überschrift und habe den Herrn Spieß angeschaut und gesagt, das ist ein Film. Diesen Titel, der ist Wahnsinn. Babystrich im Sperrbezirk, das ist ein ganz toller Titel. Und dann hat der Spieß gesagt, da machen wir jetzt einen Film. Du fährst jetzt nach Hamburg und interviewst Leute aus der Szene, also Zuhälter, Nutten und all diese Leute aus der Szene. Und dann kommst du zurück und dann nehmen wir aus unseren erotischen Filmen hin da ein paar erotische Szenen raus und aus dem machen wir einen Film. Ich komme nach Hamburg und gehe da in so ein Erotikcenter und das Erste, wenn ich ihn treffe, ist ein Zuhälter. Und fragte mich, ja, ich würde so gerne Interviews machen. Und der sagt, ja, ja, da bist du bei mir genau richtig. Ich bin der größte Zuhälter. Meine Frau ist Prostituierte, meine Tochter ist Prostituierte. Also hast du alles auf einen. Und ich habe mit denen Interviews gemacht, das war sensationell. Komm mit dem Material zurück nach München und da, die sehen das, die Leute bei der Lisa und sagen, also können wir alles wegschmeißen, was wir machen nur mehr diese. Und dann bin ich hinaufgefahren und habe Regie geführt bei diesem Film, die ganzen Interviews gemacht und wir haben den Film zusammengeschnitten und der kam ins Kino und hat eine Sensationsbesucher gehabt. Wir haben 1,6 Millionen Besucher gehabt. Und da hat der Spieß dann gesagt, jetzt musst du wissen, willst du Gage haben, hat er vorher gesagt, willst du 20.000 Euro Gage haben oder 15% vom Einspiel? Ich habe die 20.000 gebraucht, leider, weil sonst hätte ich, wenn ich 15% vom Einspiel bekommen, hätte ich nie mehr arbeiten müssen. Aber sowas, das war meine erste Regie. Da war wieder still und dann kam die Zeit, wo Helmut Fischer kam und da haben wir einen Episodenfilm gemacht, wo fünf verschiedene Regisseure fünf Episoden gemacht haben und der Helmut Fischer hat mit seiner Freundin eine Episode geschrieben und dann hat er zum Herrn Spieß gesagt, das soll der Otto machen, weil der weiß alles über mich, der kann das schon und so. Und dann habe ich diese Episode gemacht. Na, das war auch ein Erfolg. Und dann war aber wieder eben nichts. Und habe wieder eine Produktion gemacht, bis es dann zu diesem Schlosshotel kam.
Komme ich gleich dazu noch. Wenn ich kurz fragen darf, noch bei der Umstieg jetzt vom Schauspieler, Produktionsleiter auf Regisseur, was war damals die größte Herausforderung?
Ja, das ist so, da darfst du nicht vergessen, in der Zwischenzeit habe ich ja so vielen Regisseuren, guten Regisseuren, zugeschaut bei der Arbeit. Den Herrn Gottlieb, den Herrn. Ich war in Afrika bei einem Film mit Harald Reindl, das war einer der schwierigsten Filme, die jemals in Deutschland gedreht worden sind. Im Dschungel ist der Teufel los. Da haben wir einen Dschungelfilm gedreht mit keinem Geld. Du musst dir vorstellen, ich bin nach Afrika gefahren und habe ein Camp gebaut, ohne dass ich Architekt bin. Und wir haben da 50 Löwen gehabt, wilde Löwen, die noch nie etwas von einer, die sind aus dem Löwenpark haben wir da hineinverbracht und haben da mit Elefanten gearbeitet, die ich gekauft habe in einem anderen Land, mit der Eisenbahn dahergeführt. Da kann ich, könnte ich dir Geschichten erzählen. Da sitzen wir 5 Stunden da. Und da habe ich ja überall gelernt. Ich habe ja alles gewusst schon. Und dann kam eben hier dieses Schloss am Wörthersee, wo der Franz Josef Gottlieb, ein super Regisseur, der sehr, sehr böse war zu mir teilweise, der oft zu mir gesagt hat, wenn ich oft gesagt habe, das geht nicht, hat er mich gleich verwiesen vom Drehort, hat mich am Abend geholt, in sein Auto gesetzt und hat gesagt, wenn du noch einmal sagst, das geht nicht, dann verschwindest du hier. Beim Film geht alles. Und das habe ich mir immer eingeredet und gelernt. Und dann kam diese Serie Schloss am Wörthersee. Ich werde es nie in meinem Leben vergessen. Wir hatten eine Pressekonferenz auf der Thalia, auf diesem Schiff. Da war die ganze Presse da und die Bürgermeister von Wörthersee-Gemeinden. Und wir stellten vor, wir machen jetzt eine Serie, die heißt Am Schloss am Wörthersee. Und da waren alle ganz begeistert, endlich eine Serie am Wörthersee. Und dann hat irgendein Journalist der kleinen Zeitung herausgerufen, wer spielt die Hauptrolle? Und dann sagte der Herr Spieß, Roy Black. Und dann war es wuchsweise still, weil Roy Black war zu der Zeit ganz unten, hat teilweise im Sommer hier bei mir am Wörthersee gewohnt, weil ich habe in der Zwischenzeit schon das Kino in Pörtschach gekauft und da hat er bei mir gewohnt, also war für ganz, also nicht gut drauf, hat gern getrunken, es gingen keine Konzerte mehr von ihm und aber der Herr Spieß hat die richtige Nase gehabt und hat gesagt, mit dem Roy habe ich mein ganzes Leben Glück gehabt, mit dem mache ich es. Gesagt, getan, wir haben angefangen, die erste Folge sollte, die erste Staffel sollte 10 Folgen haben, aber der Herr Gottlieb musste nach 9 Folgen weg, weil er in Deutschland eine Serie unterschrieben hat mit 50 Folgen. Also musste der weg und dann hat wer macht jetzt weiter? Und dann hat der Herr Gottlieb gesagt zum Herrn Spies, einer, der es machen kann, ist der Otto. Lass den Otto das machen. Das war eine Folge, die hat geheißen, Adel verpflichtet nicht. Und da haben wir ein Buch genommen, das ich zusammen mit Gottschalk und Krüger geschrieben habe, wir drei, bei der Sette sollen werden der vierte Supernasenfilm. Und da, das wurde aber nie gemacht und dann hat der Thomas gesagt, du, das Buch schenken wir dir, mach du aus dem, beim Schloss am Wörthersee eine Folge. Und genau das haben wir gemacht mit Hildegard Knef und mit der Jenny Jürgens und der Herbert Fuchs und der Alfons Heider, also eine gute Besetzung. Und diese Episode war sehr, sehr gut. Und da habe ich mein ganzes Ding hineingelegt. Dass der, und dann kam eben in dieser, das muss ich dazu sagen, in dieser Staffel, gleich am Anfang, gab es eine Szene, wo zwei Jugoslawen im Garten vom Schlosshotel sitzen sollen und rauchen. Und Roy Black kommt vorbei und sagt, meine Herren, bei uns wird gearbeitet und nicht geraucht. Und wer spielt das? Wer soll seine Rolle spielen? Nicht? Und weil ich habe die kleinen Rollen immer vom Stadttheater Klagenfurt geholt, aber die Rolle wollte keiner spielen. Der Einzige, der es gespielt hat, dann war der Adi Peichel, weil der hat das Geld gebraucht, dringend. Und dann hat, also keiner wollte den zweiten spielen, aber ich gesagt, den spiele ich selber. Na, und dann kommt diese wahnsinnig gottbegnadete Szene, wir rauchen da, der Roy Black geht vorbei und sagt, meine Herren, hier wird da gearbeitet und nicht geraucht. Und da sagt der Adi Peichel aus heiterem Himmel, sagt er, ja, ja, Chef, ich immer arbeiten. Und mir fällt nichts anderes ein, als dass ich drauf sage, ja, und ich bin immer fleißig. Aus. Und die Szene war aus und der Gottlieb hat gesagt, das ist ein Geschenk. Das ziehen wir jetzt durch. Die zwei werden jetzt eingebaut. Die spielen jetzt eine durchgehende Rolle als Komiker und haben diesen Spruch, ich immer arbeite, nur immer fleißig. Das war's. Jetzt kommt die Vorführung von der ersten Staffel, auch wieder hier im Casino. Und die, aus verschiedenen Folgen werden Szenen vorgeführt. Und am meisten lachen die Leute, wie die zwei Tippen kommen. Und wie die Vorführung vorbei war, kam der Roy zu mir und hat gesagt, jetzt seid ihr die Stars von der nächsten Staffel. Na und so war's. Diese zwei Jugoslawen wurden immer größer. Und ich habe in der zweiten Staffel von 13 Folgen bei 8 Regie geführt. Das muss man sich mal vorstellen. Ich habe bei 8 Folgen Regie geführt, habe gleichzeitig mit Erich Domig, mit dem Drehbuchautoren, Produktion gemacht, habe 120 Drehtage gehabt als Schauspieler da drinnen, habe am Wörthersee 5 Kneipen gehabt, also das Konfettistrand, den Kärntner Keller und habe jeden Abend im alten Casino Theater gespielt. Mit Adi bei. Adi, also Josef und Malek im Schlosshotel. Also wie ich das überhaupt geschafft habe, ich habe 5-6 Stunden geschlafen. Ja, aber es ging alles und das Konfettis wurde immer berühmter, weil da saßen immer alle Schauspieler von Gottschalk, Krüger, also alle, die da waren, saßen da immer. Deswegen kamen immer mehr Leute. Udo saß natürlich jeden Abend da. Und wenn einmal keiner da war, sind die Leute vorbeigekommen, haben die Sessel angeschaut, haben gesagt, da sitzt normalerweise der Udo Jürgens. Also es war Wahnsinn. Es ist so explodiert, das kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Ich war der König, man kann sich das nicht vorstellen. Ich habe von der Firma Porsche einen 911er zur Verfügung gestellt bekommen, den es erst im nächsten Jahr gab, also einen Prototypen. Ich in Pink, ich bin da durch die Gegend gefahren wie der König Pomsti. Und mir ging es wirklich toll. Und dann kam wie eben in jedem Leben gibt es eben auch dann andere Punkte. Wir haben die zweite Staffel abgedreht. Der letzte Drehtag von Roy Black war in Verona und das war eine Szene. Roy Black verfolgt einen Straßen, also einen Taschenräuber durch die Straßen, durch den Markt und also eine schwere Verfolgung bei 35 Grad Hitze. Und Roy kam schon immer zu mir und gesagt, jetzt hör auf, mir geht's nicht so gut, du treibst. Ich sage, Roy, schau hinein ins Drehbuch, ich mache nur das, was im Drehbuch steht. Dann hat mir noch eine Szene auf dem berühmten Balkon Romeo und Julia und so weiter. Und dann hatten wir noch ein paar Szenen zu drehen und in der Zwischenzeit hat der Roy sich schon in einem Restaurant gemütlich gemacht. Und wie wir dann Drehschluss hatten, war der Roy schon ein bisschen gut drauf. Und wir sind nach Hause gefahren und der Roy ist mit meinem zweiten Aufnahmeleiter nach Hause gefahren. Und die haben unterwegs noch ein bisschen was getrunken. Und am nächsten Tag sollten noch drei Szenen hier vor dem Schloss gedreht werden. Drei Vorfahrten, die wir noch nicht geschafft haben. Also mit dreimal fährt der Roy mit dem Auto vorher, steigt aus und geht ins Hotel aus. Roy, der immer pünktlich war, egal woher er kam, von welchem Konzert und so, weil in der Zwischenzeit war er wieder sehr berühmt. Er hat gedreht hier und ist am Samstag, Sonntag nach Ostdeutschland zu irgendeinem Konzert gefahren und war wieder ganz oben. War immer pünktlich, trotzdem beim Drehen. Und diesmal kam er zu spät und kam mit einer dunklen Brille und mit so einer blinden Ding mit drei Punkten und einem weißen Blindenstab und gesagt, Otto, bitte dreh mich schnell ab, mir geht's halt ganz schlecht. Gesagt, weil er natürlich am Vorabend ein bisschen getrunken hat. Gesagt, getan, wir haben das abgedreht, waren Mittag fertig und sind da in das Restaurant daneben, in so ein Etagenrestaurant im ersten Stock zum Mittagessen gegangen, letzter Drehtag. Und Roy ist dann weggefahren. Und die ganze Crew ging hinaus und Verabschiedung und schaut hinunter vom ersten Stock, der steigt ein in sein Auto und fährt weg. Wir gehen wieder zurück ins Restaurant und nach 10 Minuten kommt die Stufen auf, kommt der Roy wieder zurück und geht zum Produzenten hin und sagt, Karl, wenn ich nächstes Jahr wieder drehe, wenn wir alle gesund sind, dann wenn ich wieder drehe, verzichte ich auf 10% meiner Gage, wenn du dasselbe Team nimmst, was heute hier ist. Na, wir alle, Applaus. Er geht wieder hinaus, steigt wieder ins Auto ein und fährt weg. Wir feiern aber schwer weiter, Abschluss. Am nächsten Tag um 8 Uhr in der Früh habe ich einen Termin bei einer Bank in Klagenfurt, komme dahin, der Bankdirektor war ein Freund von mir. Es ging um einen Kredit, weil ich ein neues Lokal kaufen wollte. Und ich komme da hin und kriege einen Kaffee und dann kommt der Bankdirektor und sagt, na, das ist schön, ganz schön scheiße für euch. Ich sage, was ist scheiße? Sagt, na, dass der Roy Black gestorben ist. Sag ich, was? Und in dem Moment habe ich ihn gehasst. Denke ich, du kannst doch nicht jetzt einfach sterben, wo wir alle am Zenit unseres Erfolgs sind. Wie geht das? Wir würden ja wirklich heute wahrscheinlich noch ein Schloss am Wörthersee rein. Und der stirbt einfach. Ja, das war's. Und dann werde ich nie vergessen, beim Begräbnis von Roy saßen wir auch da und auf einem anderen Tisch dort saß Uschi Glas. Und ich schaue hin zu Uschi Glas, schaue den Spieß an und wir beide wussten, wenn es weitergehen soll, dann muss ich jetzt hingehen und zur Uschi sagen, du musst uns helfen, du musst das jetzt weiterspielen. Gesagt, getan, ich ging zu Uschi und gesagt, du Uschi, du musst uns jetzt da helfen, du musst jetzt die Rolle vom Roy übernehmen. Und die schaut mich an und sagt, bist du verrückt, wir begraben den Roy gerade, jetzt kommst du daher. Sagt, hast du einen Vogel oder was ist los? Sagt, Uschi, du musst jetzt ja sagen. Und dann hat sie mich angeschaut und gesagt, ihr seid wirklich verrückt. Aber wenn ich es mir überlege, du hast eigentlich recht. Und dann hat sie ja gesagt. Und dann haben wir versucht mit Uschi, haben wir dazu gegeben, den Helmut Fischer, den Pierre Pries, und haben alles hineingesteckt. Wir haben wirklich alles versucht, haben Schauspieler aus Amerika kommen lassen, von Dallas, den GA mit seiner Frau. Und also wirklich versucht, alles da hineinzustecken. Aber das Publikum hat das nicht gutiert, hat das nicht wollen. Die waren auf Roy Black festgelegt und es ging nicht mehr so gut wie bei Roy. Und dann haben wir uns wieder überlegt, was machen wir jetzt? Und dann habe ich gesagt zu meinem Spieße, das Einzige, was jetzt uns retten kann, ist, ich überrede den Udo, dass der jetzt einsteigt. Und der Udo wollte eigentlich vom Film gar nichts zu tun haben, weil er hat früher schon viele Filme gemacht mit Gus Bacchus und diese ganzen Filme. Und er wusste, dass er ein schlechter Schauspieler ist.
Oder Jürgens jetzt.
Ja. Ja. Und der Udo war ein toller Sänger, aber wie gesagt, kein gottbegnadeter Schauspieler. Und das wusste er. Und er hat gesagt, nein, lass mich in Ruhe. Und ich habe gesagt, Udo, lass uns probieren. Du und Uschi, vielleicht explodiert es nochmal. Ja, dann haben wir einen Film gemacht, einen 90-Minuten, praktisch also einen Kinofilm zum Testen, wie das geht. Aber das Publikum hat das nicht mehr gewollt. Und da waren wir dann Gott sei Dank so gescheit, dass wir gesagt haben, okay, dann stoppen wir das. Dann hören wir auf, bevor wir das jetzt durchziehen und das wird immer schlechter. Und dann haben wir aufgehört. Und das war das Glück für die ganze Serie, weil da kam dieser James-Dean-Effekt. Der Roy war für die Leute jetzt so eine Art James-Dean. Warum ist der so früh gestorben und wie ist er gestorben? Und bis heute schauen sich die Leute das an und bis heute gibt es Fanclubs in Deutschland, in Österreich über. Und wenn wir heute ein Schloss am Wörthersee festmachen, da stehen da wieder ein paar hundert Leute vor der Tür. Und man glaubt es nicht und auch die neuen Touristiker, die da immer so irgendwelche Jobs sagen, ja, wir müssen das entstauben jetzt langsam und wir müssen das Schlosshotel entstauben. Aber es nutzt nichts. Jeder Reisebus, der durch Kärnten fährt oder bleibt in Fällen stehen und die steigen aus und gehen herunter und schauen sich das Roy-Black-Denkmal an und das Schloss. Es geht nicht. Und es ist toll, wir, die noch leben und die Regie gemacht haben und so weiter, verdienen dadurch noch ein bisschen Geld durch die Tantiemen und so weiter. Und so hat das jetzt 30 Jahre überlebt und ich glaube, das wird noch ein paar Jahre überleben. Hoffentlich. Schöne Zeit von mir und tolle Zeit.
Wenn man jetzt diese Biografie über diese unzählig vielen Filmen, Produktionen so in Bereiche einteilt, wie auch in Ihrem Buch, in Ihrer Biografie, ja, gibt es so vier Bereiche. Die frühen Jahre, die wilden Jahre, die zahmen und die goldenen.
Ja.
Was waren die frühen Jahre, wenn man kurz zu dem Bereich was sagt?
Nein, die frühen Jahre waren eben die Jahre, wo es angefangen hat, wo ich eben so herumgewandert bin von, wir haben dann im Werfenweng haben wir gemacht, Kinderarzt Dr. Fröhlich und da, also egal wo es war, habe ich einen Job angenommen. Nicht nur bei der Lisa Film, ich habe dann auch bei anderen Firmen gearbeitet. Ich war für jeden Job dankbar, weil es war nicht so viel zu tun. Das waren die frühen Jahre. Dann kamen die etwas wilden Jahre mit diesen Erotik-Dingen, weil interessanterweise, ich war nicht nur ein sehr guter Arbeiter, glaube ich, in meiner Jugend, sondern auch ein sehr guter Feierer. Ich habe gern Party gemacht und die Leute wussten, wenn der Otto irgendwo dabei ist, dann ist Party und dann gibt es ein Hetz und egal wo wir sind, ob wir ins Ausland fahren oder wir sind ja dann von Hongkong, wenn ich Ihnen Geschichten erzähle aus Hongkong, das glaubt gar kein Mensch mehr. Was ich da alles auf die Beine gestellt habe, ich war ein Wunderfuzzi.
Was war in Hongkong?
Wir haben gedreht, wir hätten zwei Filme drehen sollen in Thailand, eben Was macht die Maus im Badehaus, das war schon so ein Erotik-Thriller. Und dann gleich darauf Vanessa, das war ein schon sehr erotischer Film. Aber nach dem ersten Film hätten sie uns beinahe verhaftet in Thailand, aber nicht, was wir gedreht haben, weil wenn wir erotische Szenen gedreht haben, sind wir immer hinausgefahren auf irgendeine Insel, haben keine Thailänder mitgenommen und haben das draußen versteckt gedreht. Wegen denen haben sie uns aber nicht einsperren wollen, sondern weil eine Maskenbildnerin sich mit der anderen Kollegin oben ohne fotografiert haben. Und zu der Zeit war, es war zwar fast jedes Haus in Patong ein Bordell, aber man durfte sich nicht oben ohne fotografieren. Und da haben die das im Hotel abgegeben zum Entwickeln und da kam die Polizei und wollte uns verhaften. Also hat der Regisseur, das war der Sigi Rothemund, gesagt, ich mache den zweiten Film hier nicht. Also was hat Spieß hat auf einmal angerufen und gesagt, okay, wir siedeln nach Hongkong. Und jetzt sind wir nach Hongkong übersiedelt, ohne jede Vorbereitung, ohne nichts. Aber ich habe aus Cannes von den Filmfestspielen einen Mann sehr gut gekannt, das war der Viking Show. Das waren die größten Filmstudios, die es überhaupt gibt. Da wurden zur selben Zeit, am selben Tag 20 Filme gedreht. Da waren in der Maske in der Früh 200 Schauspieler bei der Schminke. Und den kannte ich. Und da habe ich gedacht, der Hauptdrehort von diesem Vanessa-Film war ein sehr, sehr reiches Haus eines Multimillionärs. Und jetzt bin ich dahin und habe gedacht, dann frage ich den Viking Show und bin als Erster zum Viking Show gefahren und habe gesagt, du Viking, du musst uns helfen. Wir brauchen das Haus eines ganz, ganz reichen Millionärs. Kannst du irgendwie helfen? Ich sage, das habe ich im Studio. Du kommst heraus und schaust dir das an. Ich kam dahin. Und da war genau das Haus im Studio, so wie wir uns das vorgestellt haben, mit Schwimmteich und Ding. Und das Einzige, was es nicht gegeben hat, war ein Billardzimmer. Da habe ich gesagt, das baue ich euch bis morgen um. Und ich habe gesagt, sensationell. Und ich kam zurück ins Hotel und habe zum Spieß gesagt, du, wir haben jetzt das Haus beim Viking Show. Ich sage, was kostet das? Sag ich, ja, du, darüber habe ich gar nicht gesprochen. Ich war so froh, dass wir... Am nächsten Tag bin ich wieder hin und sage, Viking... Was kostet uns das? Ja, wir sind doch Freunde, das machen wir schon. Und hin und her. Na, bis ich ihm so gefragt habe, du musst uns jetzt sagen, was das kostet, sonst können wir nicht anfangen. Da hat er gesagt, ja, schau, das ist ganz einfach. Der Bau von diesem Ding hat mich gekostet 3 Millionen Dollar. Ich habe bis jetzt einen Film da drinnen gedreht. Also zahlst du 1,5 Millionen. Wir hatten... für den ganzen Film nicht 1,5 Millionen Dollar. Also, so ein Viking, das geht gar nicht, Papa. Ja gut, dann tut's mir leid, dann kann man nichts. Aber ich dachte, na, jetzt muss ich in Hongkong irgend so ein Haus auftreiben. Überall, wo ich aber hingekommen bin, wenn ich nur geläutet habe, kamen schon die Hunde. Weil der Viking natürlich bei all diesen Häusern, die in Frage kommen, schon angerufen hat, wenn einer aus Deutschland kommt, Also wir haben schon im Hotel angefangen zu drehen, in den Ballsälen haben wir hineingestellt in irgendwelche Ecken und haben da in den Ballsälen schon ein paar Szenen gedreht. Und ich bin noch immer gefahren, habe ein Haus gesucht. Also wir finden kein Haus. Wir müssen abbrechen und heimfahren. Und am letzten Abend sitzen wir da im Hotel und es kommt die Pressemanagerin und sagt, was ist los? Du seid ja alle so traurig und rein. Ich sage, ja, wir müssen leider abreisen. Ich finde kein Haus von einer Million. Ich sage, was heißt, da drüben sitzt unser Chef, dem das Holiday Inn gehört. Der hat das größte Haus überhaupt. Ich gehe hin und frage ihn, geht hin und kommt zurück und sagt, ja, geh mit. Der sagt, ja, könntest du mir drehen? Wir fahren so und so 4 Wochen jetzt auf Urlaub, ihr könnt es drehen. Die einzige Auflage, die ich habe, ihr dürft es in meiner Kapelle nicht drehen und in meinem Schlafzimmer. Ist doch klar, warum sollen wir da drehen? Wir können da drehen, wir fahren dahin. Da sind allein in der Garage 6 Rolls-Royce gestanden, alles vom Feinsten. Nein, wir haben da gedreht, den ganzen Film. Und was war? Der Regisseur geht in das Schlafzimmer hinein, sieht das Schlafzimmer und sagt, das war alles mit tausenden Perlenschnüren ausgehängt. Sagt, da müssen wir drehen, das ist eine Sensation. Das kurze Mal, der Film wurde fertig gedreht wurde auch fertig geschnitten und lief irgendwo an bei dem Filmfestspielen wieder in Cannes, in der Verkaufsmesse. Und der Mr. Halilila, dem das Haus gehört, sieht das und es wird dreht durch und sagt aus. Er kauft den Film und der darf nie gesehen werden in Hongkong. Gesagt, getan, er hat die Rechte gekauft für Hongkong und der Film kam nicht ins Kino. Bis nach einem Jahr, nachdem wieder mal der Viking Show mit dem Mr. Halilila zusammenkommt, hat er gesagt, das ist ein kleiner Blödsinn. In der Zwischenzeit weiß so und so jeder schon in Hongkong, dass in einem Haus gedreht wurde und so weiter. Lass uns doch den Film ins Kino bringen. Gesagt, getan, die zwei haben den ins Kino gebracht und der Film hat alleine in Hongkong 6 Millionen Dollar eingespielt. Weil jeder in Hongkong wollte hingehen und sehen, was da im Viking schon, ein Mr. Halilila seinen Haus war. Also das, alles diese Sachen haben wir zusammengebracht in fremden Ländern. Das kann man sich nicht vorstellen, wie wir mit ganz wenig Geld große Sachen gemacht haben. Aber das waren die wilden Jahre.
Und die zahmen Jahre dann?
Na, die zahmen Jahre fingen dann mit dem Schloss am Wörthersee an. Und dann ging es ja weiter. Das war ja mein Durchbruch. Dann kam natürlich Klinik unter Palmen. Es gibt bis heute im deutschen Sprachraum keinen Regisseur, der 34 so schwere Folgen rund um die Welt gemacht hätte. Ich habe 10 Jahre meines Lebens mit den Herrn Russo verbracht, rund um die Welt. Wir haben angefangen, auf den Philippinen zu drehen, auf einer Insel, wo es kein Auto gab. Wir haben eine Jause-Station am Meer umgebaut zu einer Klinik. Wir hatten nur einen Raum, den haben wir jede Nacht umgestrichen. Einmal auf grün, da war es Operationssaal, am nächsten Tag auf gelb, da war es Kinderstation, dann wieder ganz normal, da war es eine normale Station. Mit einem Raum haben wir ein ganzes Krankenhaus gedreht. Ohne Auto, das einzige Auto, das wir hingefahren haben, war ein alter VW-Bus, der war der Rotkreuzwagen. Und das kann man sich nicht vorstellen. Und haben da auf dieser Insel ohne Auto, nur mit Mopeds, 3x90 Minuten gedreht, Film. Das kann sich heute kein Mensch mehr vorstellen. Wir haben das Aggregat auf Bambusflößen von einer anderen Insel hergefahren und es war ein, ja, wie Räuber einen schönen Darm, aber viel später. Und dann ist diese drei Folgen sehr erfolgreich geworden. Dann sind wir nach Thailand, dann sind wir nach Indien, dann sind wir in die Dominikanische Republik, dann sind wir nach Kuba, dann sind wir nach Mexiko und haben in jedem Land eine neue Klinik aufgebaut. Mit den modernsten Geräten, die es damals gab, die uns dann von einer Medizinfirma aus Deutschland zur Verfügung gestellt worden ist. Da haben wir dann mitgehabt, Ultraschallsachen, Herz-Lungen-Maschinen, alles von dieser Firma mitbekommen und haben dann diese Maschinen immer im Auftrag dieser Firma nach den Drehzeiten dieser kleinen Insel, dem Krankenhaus, da lassen dürfen als Geschenk. Also wir haben Sachen gemacht, die kann man heute nicht mehr erzählen.
Und die goldenen Jahre dann?
Na, die goldenen Jahre haben dann angefangen eben mit den Filmen, die meine größten Erfolge waren, die bis heute nicht eingeholt worden sind. Im Jahr 1993 wurde am Ende des Jahres zusammengezählt, was die erfolgreichsten Filme im deutschen Fernsehen sind, inklusive aller amerikanischen Filme, die gelaufen sind. Und das war an erster Stelle war Pretty Woman, an zweiter Stelle war schon Tierärztin Christine, ein Film von mir und Uschi Glas. An dritter Stelle war Immer Ärger mit Hochwürden, mit Hans Klarin und Hans Hinterseher, der erste Film von Hans Hinterseher. Und an fünfter Stelle war Der blaue Diamant, ein Film, den ich gemacht habe mit Bear Brees und Ernest Borgnine und ganz vielen Amerikanern. Ja, und das waren schon die glorreichen Jahre. Und dann ging es natürlich weiter mit Traumhotel. das ja bis heute ein ganz, ganz erfolgreiches Ding ist, weltweit läuft und in 75 Ländern läuft, in allen verschiedenen Sprachen und leider dann abgesägt wurde aus vielen Menschen bis heute unerfindlichen Gründen, weil damals der Chef der großen Firma von der ARD abgelöst wurde und gleichzeitig damit unser Ende war, weil die Nachfolgerin gesagt hat, also mit dem Retzer wollte ich nichts mehr machen. Und dann wurde dieses Jahr eingestellt. Ja, und dann war die große Zeit, diese große Fernsehzeit von mir vorbei. Ich habe dann noch kleinere Filme gemacht. Und jetzt eben die letzten paar Jahre mache ich das, was die meisten Kritiker sagen, was meine besten Geschichten sind. Ich mache diese Legendenfilme, die sehr erfolgreich bei Servus TV laufen. Da habe ich eben zwar auch nie gedacht, dass ich da eine Reihe draus mache. Ich habe angefangen, ich habe zu Servus TV gesagt, ich möchte gerne einen Film über Roy Black machen, wo ich das so darstelle, wie es wirklich war. Die ganz gute Zeit, wie es dann zur schlechten Zeit kommt und wie es wieder zum guten Zeit geht. Bis zu seinem Tod möchte ich das machen. Ich habe das mit sehr viel, glaube ich, mit sehr viel Gefühl gemacht und um seine Tochter da nicht zu sehr hineinzubringen und dass die nicht so sagt, ja, das war Scheiße von meinem Vater. Und da glaube ich, sehr gefühlvoll gemacht. Und dann ging es weiter. Dann habe ich eben über all meine Schauspieler, die ich gehabt habe, weitergemacht, von Fritz Wepper, alle, die noch gelebt haben teilweise, wie Thomas Gottschalk und bis eben auf viele, die eben schon gestorben waren. Und bis jetzt, die letzte Legende, die ich gemacht habe, die ist jetzt vor kurzem gelaufen, war über Peter Kraus. Dann haben wir jetzt gemacht 40 Jahre Schloss am Wörthersee. Und jetzt habe ich gemacht, interessanterweise für den Österreichischen Rundfunk, dass die sich das mit mir trauen, das war aber ein Wunder. Ich mache jetzt, die wird erst Premiere haben, einen Film über die erotischen Filme der 60er und 70er Jahre. Und die haben sich nie fragen getraut, haben sich mich nie fragen getraut, weil sie gedacht haben, mit dieser Zeit noch was zu tun haben will. Und ich habe mir gedacht, das wird der Österreichische Rundfunk nie machen. Aber ich muss mich über nichts genieren, weil ich habe wirklich nichts Schlimmes gemacht. Und ich finde diese Filme nach wie vor lustig und so blöd sie teilweise sind. Und darüber habe ich jetzt einen Film gemacht, der läuft jetzt irgendwann im August auf Ö3. Ein guter Sender übrigens, den ich sehr schätze in der Zwischenzeit. Ja, und für nächstes Jahr stehen schon wieder ein paar Legendenfilme an. Ich möchte unbedingt einen Film machen, den ich unbedingt machen möchte, weil einer, den ich ganz, ganz bewundert habe und auch geliebt habe als Menschen und bei dem ich sehr oft auf der Alm war und wir ununterbrochen gute Gespräche hatten, war Maximilian Schell. Und ich finde eben, dass der jetzt nach seinem Tod, wo er sich nicht wehren kann, so schrecklich angepatzt wurde und in so ein schreckliches, schlechtes Licht gesetzt wurde von Menschen, die ihm alles zu verdanken haben, wie seine zwei Töchter, dass die ihn heute so anpatzen, das finde ich unmöglich. Und ich finde es gegenüber seiner letzten Frau unmöglich, dass die jetzt damit leben muss. Sie war mit einem Mann verheiratet, der Frauen schlecht behandelt hat. Und ich weiß, dass das alles nicht so stimmt, wie es erzählt wurde. Ich sage nicht, dass er unschuldig war. Aber wer von uns ist schon unschuldig? Wenn ich in der heutigen Zeit noch meine großen Filme machen würde, ich würde sicherlich 7 Monate in einem Jahr im Gefängnis sitzen. alleine mit den Witzen, die ich gemacht habe, die teilweise frauenfeindlich waren und so weiter, die ich aber nicht so empfunden habe. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie eine Frau schlecht behandelt, aber ich habe schlechte Witze erzählt. Ich habe sicherlich frauenfeindlich, aber das war... Werden natürlich viele Frauen jetzt sagen, ja, jetzt redet er sich aus, das war damals nicht so schlimm. Ich fand es nicht schlimm, ich kann es nicht sagen. Ich war natürlich immer in meinem Leben ein Macho, das gebe ich schon zu. Ich war immer, wenn ich Regie geführt habe, dann war ich der Chef am Drehort. Also das hat es nicht gegeben. Also es war nicht so, dass ich jetzt eher jede Maskenbildung gebeten hätte, bitte könntest du jetzt einmal aufstehen und daherkommen und die Schauspielerin abtupfen. Da gab es andere Worte, gebe ich zu. Aber ich möchte das klarstellen, dass Maximilian Schell erstens ein ganz toller Schauspieler war, ein ganz toller Mensch war und dass nicht alles stimmt, was man nach seinem Tod gesagt hat. Die Legende möchte ich noch gern machen. Da möchte ich dieses Jahr, also bis zum nächsten Jahr, eine Legende machen, Tobias Moretti, mit dem ich sehr viel zu tun gehabt habe und mit dem jetzt meine Kinder teilweise schon arbeiten. Da möchte ich noch einen Legendenfilm machen. Und dann möchte ich noch einen Legendenfilm machen. Aber das kann ich noch nicht sagen, weil ich mit dem Schauspieler noch nicht gesprochen
habe. Jetzt haben wir Jahrzehnte von Erfolg gehört. Gab es jemals auch ein Scheitern zwischendurch?
Ja, viel Scheitern. Oh. Ich habe viele Filme gemacht, die ich nicht machen hätte sollen, aber die habe ich halt auch gemacht. Man kann nicht, es gibt ja keinen, der nur gute Filme gemacht hat. Aber was habe ich unter Franz Antl für Filme gemacht? Die hätten wir alle nicht machen brauchen. Aber die Leute sind hineingegangen, haben gelacht und dafür braucht man sich nicht entschuldigen. Weil es war ja zum Beispiel so bei meinen Filmen, ich habe ja die ganzen Jahre für die ARD, das war ja mein Hauptauftraggeber, Filme gemacht für Freitagabend 20.15 Uhr. Das war mein Auftrag. Und diesen Auftrag habe ich erfüllt. Ich habe nie einen Auftrag von denen bekommen, ich soll einen gescheiten Film für Samstagabend um 22 Uhr machen. Ich habe einen Auftrag gehabt, den habe ich erfüllt, so gut ich es kannte.
Gab es in diesen Jahrzehnten auch so Gänsehautmomente, wo Sie sagen, das war so total?
Ja, natürlich. Einer der größten Gänsehaut habe ich gehabt hier in dem Hotel. Dieses Hotel war ja in der zweiten Folge kein Hotel, sondern eine Baustelle. Da war ja nichts. Da waren nur ein paar Mauern, sind da noch gestanden. Und da haben wir einen Hotelfilm gedreht. Unter anderem wurde in dieser, wo jetzt Hotelhalle ist, das war ja nur eine Baustelle. Und da gibt es eine Szene, da ist drin Uschi Glas, Pierre Pries, Ernest Borgnein und Telly Savalas. Und ich saß da vor meinem Video und das war sehr düster ausgeleuchtet. Und dann sagte ich Action und dann sind die alle losgerannt. Und da habe ich gedacht, jetzt wird irgendeiner kommen und mich aufwecken. Das kann nicht sein, dass die jetzt alle mir folgen. Das kann nur ein Traum sein. Weil du darfst, denkst du wieder, wo komme ich her? Und ich habe ja nie verschwiegen, wo ich herkomme. Und dann gehen die alle los und machen genau das, was du sagst. Also es ist schon, oder zum Beispiel eine Geschichte, die werde ich nie vergessen. Wir haben Klinik unter Palmen gedreht auf Boracay und da ist eine Szene, wo Wussow in einer Schule Schulimpfungen macht. Und wie wir da hinkommen in der Früh und die Kinder, die da Komparsen waren, spielen da rum und rennen immer hinter einem Mädchen her und schlagen die immer. Und ich gehe da hin und denke mir, warum schlagen die immer das Mädchen da? Und die dreht sich um und hat einen fürchterlichen Wolfsrachen. Das heißt, eine gespaltene Lippe, wo sein Zahn so... Es hat wirklich schlimm ausgeschaut. Und das Mädchen hat mir so leid getan. Und am Abend, beim Abendessen da, wo wir die ganze Crew zusammensetzen, habe ich gesagt, bin ich aufgestanden und gesagt, Kinder, ihr müsst mir jetzt alle helfen. Wir müssen Geld sammeln, dass dieses Kind operiert wird. Und ich sammelte, und man kann sich das gar nicht mehr vorstellen, halt auf dieser Insel, da war Raimund Harmsdorf und die alle dabei, sind die alle in die Tasche gegangen, die Schauspieler, Pierre Pries, Wussow, alle. Und wir haben zusammengesammelt und haben 20.000 Mark zusammengesammelt. Und dann hat der Spieß gesagt, und das Ganze verdopple ich jetzt auf 40.000 Mark. Und dann operieren wir dieses Kind. Gesagt, getan, das Geld wurde zusammen den Eltern, also einem Produzenten in Thailand, der das für uns gemacht hat, übergeben und der musste jetzt schauen. Nur wir waren wie kleine Kinder. Wir waren in Boracay und das Kind musste operiert werden in Manila. Und dieses geht auch nicht mit einer Operation, sondern es sind vier Operationen. Und da mussten die Eltern immer mit, also mit den 40.000 sind wir nicht ausgekommen, sondern es waren fast 70.000. Aber da wurde jemand zusammengesammelt wieder, der Spieß hat wieder was dazugegeben. Und wir bekamen immer nach jeder Operation bekamen wir die Fotos von diesem Mädchen. Und zum Schluss, nach der letzten Operation, kamen natürlich Fotos, wo das Mädchen wunderschön war, also alles normal, wunderbar operiert. Und dieses Mädchen hat dann immer Fotos geschickt und Fotos geschickt und wurde ein wirkliches, hübsches Mädchen. Und dann haben wir sie aus den Augen verloren, aber unser Requisiteur hat eine Frau von Boracay, von dort geheiratet in der Zwischenzeit. Die hat er mitgenommen und hat die geheiratet. Und dann kam die wieder hin und schreibt mir einen langen, langen Brief, der mich sehr, sehr berührt hat. Und hat geschrieben, also dieses wunderhübsche Mädchen ist nach wie vor wunderschön, aber sie ist leider total verrutscht. Sie gibt sich da jetzt in den Nachtlokalen mit Touristen ab. Und das hat mir wirklich ganz wehgetan. Jetzt haben wir diesem Mädchen ein neues Leben geschenkt und das ist verrutscht. Und das war der einzige Grund, warum ich dann 3 Jahre später noch einmal auf Boracay gefahren bin im Urlaub. Und um mit diesem Mädchen zu reden und vielleicht ihr zu helfen, ob sie wegkommt von der Insel irgendwo. Und ich komme dahin und das Mädchen ist nicht in Nachtbasen, war verheiratet, hat schon ein Kind gehabt, hat ihr Leben wieder in den Griff bekommen und ist heute verheiratet und hat 4 Kinder. Und jetzt kommt das Schönste. Das erste Kind heißt Klaus, so wie der Klaus Wussow. Das zweite heißt Otto. Das dritte heißt der Karl, wie der Karl Spieß. Und das vierte heißt Peter, wie mein Kameramann geheißen hat. Ist das jetzt schön? Hätte ganz schief gehen können und hat sich wieder schön.
Gibt es so aus dieser Karriere so was wie einen wichtigsten Erfolgstipp, wenn junge Menschen sagen, okay, ich möchte auch erfolgreich werden. Dort Retzer ist glücklich, ist erfolgreich. Was kann man jungen Menschen heute als wichtigsten Erfolgstipp mitgeben?
Also 80% sind Glück. 20% ist Fleiß. Jetzt gehen wir, bei mir gibt es ja keine 100%, es müssen immer 200%. 50% ist absolutes Durchhalten und einfach an sich selber glauben. Und mir ist so viel immer nachgesagt worden, ja, jetzt macht er das, jetzt macht er das. Und auf das alles, das ist nicht mein Ding. Wenn man, bis heute, ich sage, der Einzige, der mit sich selber zufrieden ist, was er gemacht hat, bin ich selber. Weil ich habe alles gemacht, so wie ich es kann. Besser kann ich es nicht. Also wenn man mir halt sagt, ja, aber du hättest, warum hast du nie einen Oscar-Film gemacht? Weil ich es nicht kann, so einfach ist das. Wenn ich es können hätte, hätte ich es gemacht.
Gibt es aus diesen Jahrzehnten vor der Kamera, hinter der Kamera, Regie führen, produzieren etc. aus Ihrem Leben sowas wie eine wichtigste Erkenntnis?
Ja, die wichtigste Erkenntnis ist, die ich jetzt erst habe im Nachhinein, ich habe es nicht immer eingehalten, die wichtigste Erkenntnis ist, man darf eigentlich am Abend nie zu Bett gehen, wenn man mit irgendeinem Menschen böse auseinandergegangen ist. Man soll sich bis spätestens vor dem Schlafengehen mit jedem ausgesöhnt haben. Ich habe hunderte Schauspieler gehabt, wenn ich die alle zusammenzähle, mit denen ich gedreht habe. Wir haben gestritten, wir haben ganz bösartig geredet und Ding, aber wir waren immer wieder ausgesöhnt und Ding. Ich habe von all diesen 100 einen einzigen Schauspieler, mit dem ich keine Verbindung habe. Und das denke ich mir oft heute, eigentlich müsste ich den anschreiben und sagen, versöhnen wir uns wieder. Weil die Zeit, es kann ja, schau, ich bin ja einer der ganz wenigen Überlebenden. Die meisten Freunde oder Menschen, mit denen ich gearbeitet habe, sind ja schon tot. Wenn ich heute schaue, wenn wir so ein Fest machen, wen wir noch einladen können, da brauchen wir kein großes Hotel, um die unterzubringen. Weil es sind nicht mehr viel. Und ich bin in einem Alter, da weiß ich nicht, ob ich morgen in der Früh noch aufstehe. Und dann wäre es eigentlich gut, dass ich mit allen gut bin. Und vielleicht müsste ich den Schauspieler, mit denen ich keine Verbindung mehr habe, sagen, du, entschuldigen, war ich vielleicht der Schuldige. Das ist die ganz wichtigste Ding. Und vor allem, nie mit einem Freund Geschäfte machen. Freunde muss man haben, um befreundet zu sein. Aber nie versuchen, mit irgendeinem Freund Geschäfte zu machen. Du musst dir vorstellen, ich kriege am Tag, oder sagen wir in der Woche, 40 Anrufe garantiert, wo mir irgendeiner sagt, ich soll einer reichen Freundin von mir ein Geschäft einreden. Und ich habe ein paar reiche Freunde. Meine einzige Antwort ist darauf, ich bin nur deswegen mit der 40 Jahre oder seit 30 Jahren befreundet, weil ich nie mit ihr ein Geschäft gemacht habe. Und weil ich auch nie gesagt habe, du, der und der möchte ein Geschäft mit dir machen. Wir sind befreundet. Aus, fertig. Und deswegen bist du nur befreundet. Alle, die anfangen zu mauseln oder Geschäfte untereinander zu machen, ändert alles mit einer Katastrophe. So bin ich fast 80 geworden. Und ganz wenige, also zum Beispiel hier im Fan, ich glaube nicht, dass sehr viele mich nicht mögen.
Wenn das Leben morgen vorbei wäre, wie würdest du den heutigen Tag noch verbringen?
Wie ich heute meinen Tag noch verbringe? Ich würde als erstes aufstehen und jetzt nach Hause fahren, auf meine Terrasse gehen, würde mir einen Kaffee machen und würde hinunterschauen und mich bedanken, dass ich es so schön habe. Ich lebe wirklich in einem der schönsten Häuser da am Wörthersee. Ich müsste, egal wo ich wohne auf der Welt, vielfach Multimillionär sein, um mir so ein Leben leisten zu können. Unten habe ich meinen eigenen Strand, da steht mein eigenes Boot, in der Garage stehen meine Fahrräder, mein Moped, mein Golfwagen. Ich kann es nicht besser haben. Jeden Tag in der Früh, wenn ich aufstehe, bevor ich mir die Zähne putze, schaue ich in den Spiegel und bedanke mich für mein schönes Leben.
Jetzt haben wir über die letzten Jahrzehnte sehr viel gesprochen, Herausforderungen, Durchbrüche, neue Aufgaben, Produktionen, Freunde, Gänsehautmomente. Wenn in 100 Jahren ein junger Mensch fragt, wer war der Otto Retzer, was hat er denn ausgezeichnet, was sollte man antworten?
Ich meine, in 100 Jahren, wenn man über den Friedhof in Maria Wörth gehen wird, wird dort eine Büste stehen, ein Kopf von mir, der schon vor 30 Jahren gemacht worden ist, aber die schaut noch genauso aus wie ich. Die habe ich mir selber machen lassen. Vor 30 Jahren von einem ganz berühmten chinesischen Bildhauer. Und die habe ich mir selber machen lassen, aber die war ganz, ganz teuer und die konnte ich dann zum Schluss nicht ausbezahlen. Und diese Büste haben mir Freunde ausbezahlt und mir zu meinem 60. geschenkt. Diese Büste wird dort stehen, am Friedhof hoffentlich noch. Meine Kinder werden so lange zahlen für das Grab. Und dann sollen die Leute sagen, das war ein ganz guter Mensch, hat seine Fehler gehabt, aber er hat keinem was getan. Und er hat, wenn er ihm was getan hat, hat es nicht absichtlich gemacht.